Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Absolut alles wird neu. Ihr habt es gehört, eine neue Saison hat begonnen, neue Saison City Church. Es gibt neue Flyer, es gibt neue Infotüten, es gibt eine neue Predigtreihe und die Präsentationen schauen auch anders aus. Alles wird neu. Wir starten richtig durch. Tammy hat es uns gerade erzählt. Die City Church feiert in 3 Wochen ihren 10. Geburtstag. 10 Jahre City Church. Und wir begleiten das Ganze mit 2 Predigtreihen. Nach der Sommerpause ist immer die große Frage, wie startet man in das neue Jahr? Wie starten wir in die neue Saison? Und wenn dann noch der 10-jährige Geburtstag der eigenen Gemeinde ansteht, dann ist natürlich erst recht die Frage, was ist eigentlich so wichtig, dass wir das unbedingt jetzt sagen wollen? Was ist so wichtig, dass wir es um den Geburtstag rum platzieren wollen? Jürgen Moltmann, ein vergleichsweise bekannter evangelischer Theologe, der hat einmal etwas gesagt. Und er hat gesagt, the church's first word is not church, but Christ. Also das erste, das bedeutendste Wort der Kirche, das ist nicht Kirche, sondern Christus. The church's first word is not church, but Christ. Und dieses Zitat, das fasst ganz gut zusammen, was wir in den nächsten Predigtreihen vorhaben. Die nächsten 3 Sonntage geht es um Christus, es geht um Jesus. Und wir entdecken gemeinsam Kernaussagen der Bibel über genau diesen Jesus. Vielleicht entdeckst du Aussagen neu oder du entdeckst sie zum ersten Mal. Wie auch immer, es geht um die absoluten Kernaussagen. Heute geht es um Jesus, den Retter. Nächste Woche stellt Thorsten uns die Frage, ob Jesus als Vorbild taugt. Und in 3 Wochen predigt Christoph zur Frage, Jesus, Urheber der Welt? Wir betrachten also 3 ganz unterschiedliche, ganz zentrale Themen des christlichen Glaubens. Es geht um Rettung und Erlösung. Heute, es geht nächsten Sonntag um Vorbild und Nachfolge. Und dann geht es um Jesus, der Urheber, Jesus, der Herr der Welt. Und wir fangen ganz bewusst zuerst mit der Reihe Jesus an. Und nach dem Festgottesdienst dreht sich die 2. Reihe 1 Monat lang um die City Church. Ich mache hier irgendwie Geräusche. Ich hoffe, das hört jetzt auf. Dreht sich die Reihe ganz bewusst um die City Church. Die letzten 10 Monate haben wir uns als Kirche damit befasst, unseren Auftrag weiterzuentwickeln. In 10 Jahren hat sich diese Gemeinde verändert, in 10 Jahren hat sich Würzburg, diese Stadt, verändert. Und wir haben gebetet und diskutiert und uns Gedanken gemacht. Wir haben uns gefragt, was ist der Auftrag der City Church hier und jetzt in Würzburg? Und darum geht es in der 2. Predigtreihe Kirche, die nach unserem Festgottesdienst stattfindet. Also die 1. Predigtreihe Jesus, die Grundlagen und das Ziel von der City Church. Und in der 2. Reihe geht es um die City Church, um das Thema Kirche. Was für eine Rolle spielt diese Kirche in Gottes Plan für Würzburg? Was sind unsere Werte und was sind unsere Ziele? Was ist unser Auftrag? Und wir wollen in der Predigtreihe, die jetzt kommt, eines deutlich machen, und zwar, dass Jesus im Mittelpunkt steht und nicht wir. Deswegen stehe ich hier etwas abseits und nicht in der Mitte von der Bühne. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem einigermaßen sehen. Das soll ein Symbol dafür sein, dass es nicht um mich geht, nicht um die Personen, die in dieser Predigtreihe hier vorne stehen, Musik machen oder predigen. Es geht um Jesus, den absoluten Mittelpunkt, den Kernpunkt unseres Glaubens. Es wird die nächsten 3 Wochen alles ein bisschen downstripped sein, ein bisschen weniger Sachen da. Es wird keine Präsis geben zu den Predigten. Dafür wird es bei jedem Gottesdienst ein Jesusbild geben, ganz unterschiedliche Jesusbilder. Und jedes Bild ist aus einer Würzburger Kirche. Dieses hier ist aus dem Stift Haug. Ein Kreuz aus dem Stift Haug. Es wird in den Predigten nicht direkt um diese Bilder gehen. Aber vielleicht hilft dir dieses Bild und die anderen Bilder, Jesus ein Stück näher zu kommen in diesem Gottesdienst. Irgendwie einen Schritt näher an diesen Menschen, an diesen Gott ranzukommen. Und mit diesen Bildern werden ganz unterschiedliche Vorstellungen von Jesus deutlich, die wir haben. Wir stellen uns Jesus manchmal ganz heroisch vor, als Held, als Vorbild, manchmal schwach, leidend, armselig, als Kämpfer, als Revolutionär und manchmal einfach als Gott, als verherrlichter Gott. Das alles wird auch in den Bildern deutlich, die Künstler in den Würzburger Kirchen geschaffen haben. Wir werden nach jeder Predigt eine Zeit der Stille haben und da wird hier vorne keiner mehr was sagen. Und diese Zeit nach jeder Predigt, die soll dir helfen, dass du ganz persönlich diesem Jesus begegnen kannst. Dass du Zeit hast, wo hier kein Input kommt, sondern wo einfach du Zeit hast, dich damit zu beschäftigen, was dieser Jesus für dich bedeutet. Zeit, in der du Jesus begegnen kannst oder auch nicht. Zeit, in der du nachdenken kannst oder einfach selbst zur Ruhe kommen kannst. Heute werden wir nach dieser Zeit der Stille Abendmahl feiern. Ihr seht es schon vorne, ihr könnt dann einfach vorkommen. Und ich lade euch jetzt schon ein, wenn du diesem Jesus begegnet bist in deinem Leben oder ihm begegnen möchtest, lade ich dich jetzt schon ein, später am Abendmahl teilzunehmen, einfach nach vorne zu kommen, dir Brot und Wein zu nehmen. Also, fangen wir an mit Jesus, der Retter. Ich hoffe, ihr seid fit. Habt ihr euch gut ausgeruht in den Sommerferien? Wer war im Urlaub? Mal Handzeichen. Wer ist zumindest 2-3 Tage irgendwo weggefahren? Ich war auf Malta. Es war sehr schön. Viel Sonne, viel Sonnenbrand. Ich hoffe, ihr seid gut ausgeruht, weil das, was jetzt kommt, das kennst du vielleicht schon lange, lange Zeit. Aber wenn du das an dich ranlässt, dann ist das richtig starker Tobak heute. Die Kernaussage über Jesus, die heute im Mittelpunkt steht, die findest du in der Bibel, im Evangelium von Johannes. Johannes beschreibt da das Leben von Jesus, eine Art Biografie. Eine Biografie, in der er besonders heraushebt, was für seinen Glauben besonders wichtig ist, was für den christlichen Glauben besonders wichtig ist an diesem Leben von Jesus. Und eine Sache, die ist ihm super wichtig zu betonen, dieser Jesus aus Nazareth, das ist Gottes Sohn, Gott selbst. Gott selbst ist auf diese Welt gekommen. Damit fängt er seinen Bericht an. Und das ist ihm ganz, ganz wichtig zu betonen. Gott selbst ist Mensch geworden für uns und mit uns und mitten unter uns. Dieser Jesus, der ist Mensch und Gott zugleich. Und das hilft zu verstehen, was jetzt kommt. Jesus ist in Jerusalem. Er ist im Zentrum des jüdischen Glaubens und er tut Wunder. Die Menschen erleben seine Wunder. Und man redet über ihn in der Stadt und die Leute sind gespannt, wie kann er diese Wunder wirken, wie kommt das? Manche sagen, er ist der Messias und andere sagen, er ist ein Scharlatan. Und es ist Nacht und ein Rabbi heißt Nikodemus. Dieser Nikodemus, ein Rabbi, ein studierter jüdischer Theologe, einer, der sich viel mit den biblischen Schriften auseinandergesetzt hat, der kommt nachts zu Jesus und er will ihm Fragen stellen. Und Jesus sagt, okay, stell mir Fragen. Und Nikodemus sagt, Jesus, ich weiß, dass du von Gott geschickt bist. Sonst könntest du diese Wunder nicht tun. Das ist für Nikodemus irgendwie klar. Und Jesus sagt ihm, und Nikodemus will dann wissen, wie geht das, ja? Wie kannst du das alles tun? Und Jesus sagt ihm, wenn jemand nicht neu geboren wird, dann kann er die Herrschaft Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht neu geboren wird, dann kann er die Herrschaft Gottes nicht sehen. Das bedeutet nicht, dass die Herrschaft nicht da ist, aber er kann sie nicht sehen, nicht wahrnehmen. Er bekommt es nicht mit. Und Nikodemus ist etwas verwundert über dieses Neugeborenwerden. Er sagt, Jesus, ich bin ein erwachsener Mann. Ich bin geboren. Soll ich etwa zurück in den Bauch von meiner Mutter kriechen und nochmal neugeboren werden? Und Jesus merkt, dass Nikodemus es noch nicht ganz verstanden hat, was er ihm sagen will, und er erklärt es ihm. Also erklärt er ihm, dass es um eine geistliche Neugeburt meint. Er meint nicht, dass Nikodemus nochmal als Mensch so neu geboren werden muss, sondern es geht um etwas Spirituelles. Es geht darum, dass der Glaube von einem Menschen zum Leben erwacht, zum Leben kommt. Das meint Jesus. Und dann erklärt er ihm ein paar Dinge, was das alles bedeutet. Und am Ende fasst Jesus zusammen, auf was es ihm wirklich ankommt. Er fasst zusammen, was er unbedingt diesem Nikodemus sagen will. Und dann gibt er Nikodemus eine Kurzversion von Gottes Liebesgeschichte mit dieser Welt. Und er sagt dem Rabbi, dass alles passiert, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, und damit meint er sich selbst, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Nochmal. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und das ist wirklich unerhört. Das ist unerhört schön. Was für eine Nachricht ist das? Wenn man es genau anschaut, sind es eigentlich zwei Nachrichten, mindestens. Und die Frage ist, ob du sie glauben kannst, diese zwei Nachrichten, und ob du sie glauben willst. Erstens, Gott ist in Christus auf diese Welt gekommen, um diese Welt zu retten. Das ist schon mal eine super Nachricht. Und die zweite Nachricht ist, Gott tut das, weil er diese Welt und weil er dich unglaublich lieb hat. Wow. Dieser Satz, dieser Vers aus der Bibel, der ist sehr bekannt. Vielleicht hast du ihn schon mal irgendwo gehört. Dieser Abschnitt erzählt ganz kurz die Geschichte der Welt und die Geschichte Gottes mit den Menschen. Zuerst also mal die Grundlage von dieser Geschichte. Die Grundlage ist, es gibt überhaupt etwas und nicht nichts. Ja, es gibt dich. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Du kannst diese Hand nehmen und kannst dich mit deiner Hand hier reinzwicken und du merkst, hey, ich bin da, ich lebe wirklich. Und das ist schön, schön, dass du auf der Welt bist, schön, dass du hier bist. Jesus und der Rabbi, mit dem er sich unterhält, die sind beide einig, dass es diese Welt gibt, dass sie nicht träumen und dass Gott diese Welt geschaffen hat, dass es Gottes Welt ist, auf der sie leben. Ich bin auch mit ihnen darin einig, aber ich bin zu spät geboren worden, deswegen stehe ich nicht in dieser Geschichte und habe es nicht in die Weltliteratur geschafft. Aber ich bin auch der Meinung, Gott ist der Herr dieser Welt. Ich glaube, Gott hat diese Welt gemacht. Gott hat dich gemacht. Nicht ganz allein, deine Eltern, die hatten da auch ihren Anteil dran, klar, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ja, Gott hat uns Menschen gemacht. Und gleichzeitig sind sich Jesus und dieser Rabbi in einer zweiten Sache einig. Sagen, das ist gut, dass Gott die Welt gemacht hat, aber es ist nicht alles in Ordnung auf dieser Welt. Das wusste der Rabbi, das wusste Jesus und ich weiß es auch. Ja, es ist nicht alles gut. Im Alten Testament, in der Schrift von den Juden, die der Rabbi studiert hat, da gibt es verschiedene Riten, die dafür da sind, um das deutlich zu machen. Ein Sündenbock, den man in die Wüste schickt, mit den Sünden des Volkes von einem Jahr. Es gibt da verschiedene Riten und die machen deutlich, ja, alles ist nicht gut in dieser Welt. Es läuft nicht alles gut. In Syrien tobt ein Bürgerkrieg und Kinder sterben. Und dafür kann man bestimmt gewisse Personen verantwortlich machen. Aber es gibt beispielsweise auch Erdbeben, die kommen einfach. Dafür kann man niemanden so wirklich verantwortlich machen. Sie sind da und trotzdem sterben Leute. Es läuft nicht alles gut in dieser Welt und auch in meinem Leben läuft auch nicht alles gut. Ich bin hier auf dieser Welt und das ist gut und ich freue mich darüber. Aber ich komme nicht auf alles klar. Es gibt Dinge, von denen spüre ich, dass sie falsch sind, und es gibt Dinge, von denen weiß ich, dass sie falsch sind. Und für manche Dinge kann ich was. Das ist das, was im christlichen Glauben mit Sünde oft tituliert wird, mit diesem Label, ja, Sünde. Dinge, wo du Scheiß baust. Und das tue ich, ja, das gibt's immer wieder und das ist nicht gut. Und dann gibt's auch andere Dinge. Da spüre ich auch, dass es irgendwie falsch ist. Die Klamotten, die ich hier trage, die sind wohl keine Sünde. Das sind ganz normale Klamotten. Aber ich gehe davon aus, dass einige von ihnen unter nicht ganz fairen Bedingungen hergestellt wurden. Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie ahne ich das so. Es gibt Schuld in dieser Welt und manchmal hat Schuld mit ganz konkretem persönlichen Fehlverhalten zu tun, dann wenn wir selbst schuldig werden, Sünde auf uns laden. Und manchmal gibt es auf dieser Welt Strukturen, Entschuldigung, die falsch sind, wo der Einzelne vielleicht gar nichts dafür kann, aber die irgendwie ungerecht sind. Und manchmal gibt es wie ein großes Verhängnis in der Welt, dieses Erdbeben, das einfach kommt, das keiner verursacht hat, das einfach da ist. Und das trotzdem zeigt, dass diese Welt irgendwie Risse hat, dass nicht alles perfekt ist. Leid passiert. Regionen in der Welt werden gegeneinander ausgespielt. Und der Einzelne kann sich manchmal kaum anders verhalten. Und trotzdem spüren wir und trotzdem wissen wir, dass es nicht gut ist. Und genau an dieser Stelle beginnt eine große, große Lüge. Man könnte jetzt denken, okay, Gott hat diese Welt geschaffen. Und er hat sie gut geschaffen. Er hat sie richtig toll geschaffen. Und jetzt sind wir Menschen hier. Und wir Menschen, wir haben es verzockt. Wir führen Kriege. Wir morden. Wir sind habgierig. Mal ehrlich, wir geben einen Scheiß auf die Flüchtlinge, die von Afrika nach Lampedusa kommen und dabei ertrinken. Und dafür muss Gott uns doch hassen. Und wenn Gott uns dafür nicht hasst, naja, dann wird er wahrscheinlich zumindest da sitzen und uns still verachten. Und das tut er doch auch mit Recht. Vielleicht müsste er gekränkt sein. Er hat so eine schöne Welt gebaut. Und wir machen sie kaputt. Ja, wir zerstören doch eigentlich sein Lebenswerk. Aber genau das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Gott lebt eben nicht für sich. Gott lebt nicht für sein Lebenswerk, um sein Lebenswerk zu vollenden. Es geht Gott nicht um sein Lebenswerk, sondern es geht Gott um dich ganz persönlich. Gott geht sogar so weit, dass er sich selbst hingibt, dass er sich selbst aufgibt, dass er seine Göttlichkeit aufgibt, um auf diese Welt zu kommen und diese Welt zu retten, um dich zu retten. Es kann gut sein, dass du diese Welt hast oder dass du sie im Stillen verachtest, abends bei einem guten Glas Rotwein. Das kann gut sein. Es kann gut sein, dass andere dich hassen oder dich zumindest nicht mögen, dass sie dich verachten. Vielleicht verachtest du dich auch selbst. Das kann alles sein. Das ist keine Lüge. Aber eines ist ganz sicher, Gott liebt diese Welt. Er hasst sie nicht. Gott liebt dich. Er verachtet dich nicht. Gott selbst wurde Mensch und Gott selbst hat sich hingegeben. Er hat seine Göttlichkeit abgelegt und sich absolut und radikal für dich, für diese Welt eingesetzt. Er hat alles getan, um dich und diese Welt zu retten, um diese Risse zu kitten. Wir sind seit ungefähr 5 Jahren in einer Bankenkrise und wir alle haben uns ja zu so kleinen Fachleuten in Bankwesen gemausert die letzten Jahre. Und wir wissen ganz genau, am Ende muss immer einer für die Schuld zahlen. Der sie verursacht hat, und wenn der nicht mehr kann, dann zahlt die Bank. Weil, wenn die Schulden nicht beglichen wird, Schuldenschnitt bedeutet nicht, dass keiner zahlt, irgendeiner zahlt am Ende immer. Sicher, so ein Bild, das hinkt und das hat Schwächen und trotzdem versuche ich es mal, weil uns das einfach seit Jahren beschäftigt. Jemand muss das ausbaden, das schief läuft. Jemand muss die Schuld bezahlen. Der normale Lauf der Dinge wäre, dass du die Schuld bezahlst, die du verursacht hast. So läuft das. Materiell zahlst du etwa mit einer Privatinsolvenz, wenn du dich verspekuliert hast. Vielleicht läuft deine Firma auch super, dann zahlen halt deine Kindeskinder, dass du die Ressourcen für sie verbrauchst, die dann nicht mehr da sind. In Beziehungen, da zahlen wir damit, dass Freundschaften zerbrechen, wenn wir blöde Dinge tun. Dass Menschen schlecht auf uns zu sprechen sind. Vielleicht kennst du manches davon, vielleicht auch nicht. Und spirituell, geistlich, ist der normale Lauf der Dinge, dass wir auch dafür unsere Schuld bezahlen. Dass uns diese Schuld von Gott wegbringt, das, was wir geistlich verbocken. Wir zahlen damit, dass wir nicht bei Gott sind, dass wir keinen Kontakt zu Gott haben. Jetzt nicht und später auch nicht. Aber Gott selbst liebt uns so sehr, dass lieber er bezahlt. Dass er diese Logik durchbricht, jeder zahlt für seine eigene Schuld. Lieber bezahlt Gott selbst, als dass wir für die Schuld auf diese Welt bezahlen. Gott hat mit Jesus so eine Art, mit allen Abstrichen, eine Art Bad Bank geschaffen. Wir können alle faulen Kredite, alles, was schiefgelaufen ist, bei Jesus abgeben. Und er zahlt die Zeche. Und wir können nochmal neu durchstarten, ohne unsere Hypotheken von früher. Jesus trägt unsere Schuld und wir können frei davon werden. Das meint Jesus, als er mit Nikodemus redet und sagt, du kannst geistlich neu geboren werden, neu anfangen. Und jetzt die Frage, wie geht das? Wie soll das gehen? Gott selbst weiß, dass in dieser Welt nicht alles gut läuft. Er hat diese Welt geschaffen und er weiß, dass nicht alles bestens ist. Er weiß, dass du eine echt üble Kindheit hattest und dass du für deine Eltern nicht mehr als Verachtung übrig hast. Und das vielleicht zu Recht. Und er weiß, dass du nicht weißt, wie du das nächste Semester schaffen sollst. Er kennt deine Sorgen, er kennt deine Sonnenseiten, aber er kennt auch deine Schattenseiten. Und Gott weiß, wo deine Welt Risse hat. Wo deine Welt nicht in Ordnung ist. Er weiß, wo in deinem Umfeld bittere Sachen passieren. Und genau da ist Gott da. Genau da lebt Gott. Gott ist selbst Mensch geworden. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Gott selbst. Er ist Mensch geworden, um es selbst zu erleben. Er weiß, wie es ist, Sorgen zu haben. Er weiß, wie es ist, Schmerzen zu erleiden. Er weiß auch, wie es ist, Party zu machen. Und er weiß auch, wie es dann ist, einen Toten zu beerdigen. Gott wurde Mensch, Jesus. Jesus geht über diese Erde und weiß, dass er am Ende selbst die Zeche bezahlt. Er selbst hat keine Schuld auf sich geladen. Er hat sich nicht verstrickt in diese Welt, in das, was schief läuft. Aber er hat keine Berührungsängste gehabt. Er ist hingegangen. Und trotzdem stirbt er dann am Kreuz. Vor den Mauern von Jerusalem. Jesus, wie er da hängt, das ist kein Menschenopfer für einen zornigen Gott. Das ist eine Lüge, dass Gott diese Welt hasst und dafür kreuzigt er jetzt Menschen. Jesus, das ist Gott selbst, der die Welt liebt, der dich so liebt, dass er alles für dich gibt. Schon in seinem Leben setzt Jesus sich für die Schwachen, für die Rechtlosen ein. Thorsten wird uns da nächste Woche mehr dazu erzählen. Und am Ende steht die totale Selbsthingabe, dass er sich total für den anderen, für dich einsetzt. Er liebt dich so sehr, dass er alles für dich bezahlt. Aber damit ist nicht aus, damit war nicht Schluss. Die Geschichte geht noch weiter. Gott stirbt an diesem Kreuz für deine Schuld, für die Schuld dieser Welt, für diese Risse in der Welt, für das, was schief läuft. Aber nach 3 Tagen steht er von den Toten auf. Jesus Christus hat den Tod überwunden. Das ist der Anfang einer neuen Welt. Das ist die große Hoffnung der Menschheit. Das ist unsere große Hoffnung als Kirche. Gott hat unsere Schuld bezahlt und Gott hat uns vom Tod gerettet. Er hat uns neue Hoffnung gegeben. Jesus, der Retter. Und Jesus macht dir dieses Angebot, diese Liebeserklärung. Ich, Jesus, ich habe alles für dich gegeben. Deine Schuld ist bezahlt und du kannst neu anfangen. Du hast neue Hoffnung. Ich werde die ganze Welt neu machen. Du kannst ewig in Gottes neuer Welt leben. Ich lade dich ein. Ich lade dich ein. Du mit deinem schönen Lächeln und gleichzeitig diesem ganz tiefen Schmerz in dir drin. Ja, du bist eingeladen, zu mir zu kommen. Ich lade dich ein, du mit deinen tollen Plänen für das nächste Jahr und der Riesenangst, dass du scheiterst. Mit all dem bist du eingeladen. Genau dich lade ich ein. Und dich mit deiner ganzen Lebensgeschichte, mit deinen Stärken und Schwächen, mit deiner Schuld und dem, wo andere Menschen an dir schuldig geworden sind. Jesus lädt dich ein, egal in welcher Situation du jetzt bist. Er lädt dich ein, an ihn zu glauben. Er lädt dich ein, gleich in der Stille, sein Tod am Kreuz, seine Bad Bank für dich in Anspruch zu nehmen. Sag ihm einfach in Gedanken, was du bei ihm loswerden willst. Klag ihm dein Leid und klag ihm, was du selber verbockt hast. Er lädt dich ein, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Und ein neues Leben anzufangen, neu geboren zu werden. Gott lädt dich ein, jetzt anzufangen, jetzt neu geboren zu werden und in seiner neuen Welt zu leben. Das Reich Gottes zu sehen. Red einfach mit ihm. Rede mit ihm, du kannst es im Stillen tun, gleich wenn wir eine Zeit der Stille haben. Du kannst es irgendwann zu Hause tun, wenn du mit jemand reden willst. In der letzten Reihe sind Leute, die helfen dir, mit Gott zu reden. Wir sind für dich da. Und Gott liebt dich unglaublich. Er hat diese Welt für dich gerettet. Jesus ist da und er freut sich darauf, mit dir neu zu starten. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wir werden jetzt ein Abendmahl feiern. Jesus selbst hat in der Nacht, bevor er gekreuzigt wurde, diese Tradition mit seinen Jüngern begonnen. Er hat seine Jünger zu einem großen Abendessen gerufen und hat ihnen erklärt, was passieren wird in nächster Zeit. Und sie wollten es nicht glauben, aber er hat es ihnen erklärt. Und er hat seinen Jüngern zwei Symbole gegeben. Sie sollen sie daran erinnern, dass er für sie am Kreuz die Schuld dieser Welt getragen hat. Und gleichzeitig sollen sie ein Vorgeschmack sein auf dieses Festmahl, das Jesus mit uns feiern will, wenn Gottes neue Welt Wirklichkeit geworden ist, wenn diese Welt ganz neu geworden ist. Während des Mahls, also während diesem Abendessen, nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn den Jüngern mit den Worten, trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem davon trinken werde im Reich meines Vaters. Wir haben jetzt etwas Zeit. Zuerst Stille und danach wird die Band anfangen, Lieder zu spielen. Das erste Lied, das ist eine Antwort, die wir geben können an Jesus. Das heißt Remedy. Es bedeutet Medizin im Englischen. Das, was wir brauchen, damit es uns gut geht, damit wir uns positiv verändern. Und das Lied erzählt davon, dass genau Jesus diese Medizin ist, dass Jesus das Heilmittel ist. Jesus verändert unser Leben und Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen und heil zu werden. Und dafür können wir ihm Danke sagen. Er lädt dich ein. Er lädt dich ein, neu geboren zu werden. Wenn du das willst, kannst du still für dich beten oder in der letzten Reihe. Und du bist herzlich eingeladen, hier vorne links und rechts zum Abendmahl. Es ist ein Zeichen, das Jesus selbst eingesetzt hat. Es ist ein Symbol dafür. Wenn du an diesen Jesus glaubst oder wenn du anfangen möchtest, an diesen Jesus zu glauben, ihm zu vertrauen, dann bist du herzlich eingeladen, dir Brot und Wein zu nehmen. Ich bete. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du diese Welt gemacht hast. Ich danke dir, dass du diese Welt so unglaublich liebst und Ich danke dir, dass dir das nicht egal ist, wie wir leben. Dass du selber Mensch geworden bist, dass du, ja, wie wir gelebt hast, dass du irgendwie solidarisch warst mit uns. Danke, Jesus, dass du weißt, wie das ist und dass du dir es genau angeschaut hast. Und danke, Jesus, dass du die ganze Kaputtheit, das Ganze, was schiefläuft auf dieser Welt, dass du das kennst und dass du dafür bezahlt hast, dass du die ganze Schuld auf dich genommen hast, damit wir sie nicht bezahlen müssen. Danke, dass du die Zeche bezahlt hast. Und danke, dass du auferstanden bist, dass du uns neue Hoffnung gegeben hast, dass der Tod für uns keine Grenze mehr ist. Danke, dass du hier bist, dass du da bist, wenn wir Abendmahl feiern, dass du versprochen hast, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass du diese Welt neu machst und dass du uns die Möglichkeit gibst, neu zu starten, neu geboren zu werden. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.